Der lebendige Gott stößt uns immer wieder Horizonte auf, damit wir nicht da bleiben, wo wir bisher waren, sondern mit ihm woanders landen, wo er uns eigentlich haben will. Und zu diesem Gedankengang möchte ich in Auszügen ein ganz außergewöhnliches Kapitel aus dem Alten Testament Ihnen lesen, nämlich Daniel 7. Hören wir auf das, was Gott dem Daniel im Jahr 548 vor Christus gesagt hat. Ich, Daniel, sah ein Gesicht in der Nacht und siehe, die vier Winde unter dem Himmel wühlten das große Meer auf und vier große Tiere stiegen herauf aus dem Meer, ein jedes anders als das andere. Das erste war wie ein Löwe und das zweite war gleich einem Bären und ein anderes Tier gleich einem Panther. Und danach sah ich in diesem Gesicht in der Nacht und siehe, ein viertes Tier war furchtbar und schrecklich und sehr stark und hatte große eiserne Zähne, fraß um sich und zermalmte, was übrig blieb, zertrat es mit seinen Füßen. Es war auch ganz anders als die vorigen Tiere und hatte 10 Hörner. Als ich aber auf die Hörner Acht gab, siehe, da brach ein anderes kleines Horn zwischen ihnen hervor, vor dem 3 der vorigen Hörner ausgerissen wurden. Und siehe, das Horn hatte Augen wie Menschenaugen und ein Maul, das redete große Dinge. Ich sah, wie Throne aufgestellt wurden und einer, der uralt war, setzte sich. Sein Kleid war weiß wie Schnee und das Haar auf seinem Haupt rein wie Wolle. Feuerflammen waren sein Thron und dessen Räder loderndes Feuer. Und von ihm ging aus ein langer, feuriger Strahl. Tausendmal Tausende dienten ihm und zehntausendmal Zehntausende standen vor ihm. Das Gericht wurde gehalten und die Bücher wurden aufgetan. Und ich merkte auf um der großen Reden willen, die das Horn redete, und ich sah, wie das Tier getötet wurde und sein Leib umkam und ins Feuer geworfen wurde. Und mit der Macht der anderen Tiere war es auch aus, denn es war ihnen Zeit und Stunde bestimmt, wie lang ein jedes leben sollte. Und ich sah in diesem Gesicht in der Nacht, und siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels wie eines Menschen Sohn und gelangte zu dem, der uralt war, und wurde vor ihn gebracht. Der gab ihm Macht und Ehre und Reich, dass ihm alle Völker und Leute aus so vielen verschiedenen Sprachen dienen sollten. Seine Macht ist ewig und vergeht nicht, und sein Reich hat kein Ende. Und ich, Daniel, war entsetzt, und dieses Gesicht erschreckte mich. Und ich ging zu einem von denen, die da standen, und bat ihn, dass er mir über das alles Genaueres berichtete. Und er redete mit mir und sagte mir, was es bedeutete. Vers 27, das Reich und die Macht und die Gewalt über die Königreiche unter dem ganzen Himmel wird dem Volk der Heiligen des Höchsten gegeben werden, dessen Reich ewig ist, und alle Mächte werden ihm dienen und gehorchen. Das war das Ende der Rede. Aber ich, Daniel, wurde sehr beunruhigt in meinen Gedanken, und jede Farbe war aus meinem Antlitz gewichen, doch behielt ich die Rede in meinem Herzen. Kann sein, dass Sie sich komplett überfordert fühlen. Dann geht's Ihnen, Sie sind in guter Gesellschaft, wie dem Propheten Daniel. Wir brauchen uns nicht zu genieren und zu schämen, wenn wir sagen, was ist das denn? Was hat denn hier Gott uns geliefert an Wort Gottes? Das ist ja ganz außergewöhnlich, befremdlich, eigenartig. Man kommt gar nicht so schnell hinterher. Vielleicht geht's uns ein ganz klein wenig wie so einem Klavierspielanfänger, der ein bisschen Hänschenklein inzwischen hingekriegt hat mit einem Finger. Und jetzt legt man ihm eine Partitur von einer Sonate von Johann Sebastian Bach vor. Und er denkt, so viele Noten gleichzeitig, das geht gar nicht. Er ist einfach überfordert. Und deswegen dürfen wir uns fragen, mein Gott, warum machst du denn sowas? Warum mutest du in Anführungszeichen in deiner Gemeinde einen Text wie Daniel 7 zu? Warum gibt's sowas überhaupt in der Bibel? Und eine erste ganz, ganz wichtige Antwort wäre, dass uns Gott sagt, wie er seit 2500 Jahren sagt: Ich möchte, dass meine Leute einen anderen Horizont haben, dass meine Leute eine andere Perspektive haben, dass meine Leute die Welt anders anschauen. Das heißt, wir werden ein Stück weit herausgerissen aus dem Gewöhnlichen und hineingenommen in die Sichtweise unseres Gottes. Es ist ein ganz klein wenig wie die berühmten zwei unterschiedlichen Perspektiven, die des Maulwurfs und die des Adlers. Der Maulwurf sieht die Welt anders als der Adler. Und unser Gott sagt: Komm raus aus deiner Maulwurfswelt und guck einmal die Welt aus der Adlerperspektive an. Warum? Warum? Damit die Horizontlinien sich ändern, damit deine Wahrnehmung sich ändert, damit dein Pulsschlag sich ändert, damit deine Sicht der Dinge sich ändert, damit du, mein Kind, es sehen kannst, wie ich, dein Gott und Vater, es sehe. Und das ist der Grund, warum er uns auch so komische, außergewöhnliche Kapitel schenkt. Wenn ich sie jetzt ein klein wenig hoffentlich mitgenommen habe, dass sie nicht aussteigen, bevor wir angefangen haben, können wir mal drei ganz unterschiedliche Perspektiven in aller Kürze von Daniel 7 einnehmen. Die eine Perspektive zeigt uns doch, dass Gott dem Daniel viel, viel mehr sagen kann, als der Mann sich je gedacht hat. Daniel war ja schon viele Jahrzehnte mit Gott unterwegs. Daniel war ja schon einer, der ganz viel Erfahrung im Hören auf Gott gemacht hat. Und Daniel war gleichzeitig erstaunlicherweise der, ungefähr 70 Jahre alt zu dem Zeitpunkt, der nun entdeckt, Gott hat noch viel, viel mehr zu sagen, als ich bisher wusste. Er bekommt in Daniel 7 von Gott quasi eine Lupe in die Hand. Er guckt das Ganze noch genauer an. Schon in Daniel 2, wir hatten es in den vergangenen Tagen, hat Daniel eine Offenbarung bekommen und gesehen, dass eine ganze Abfolge von Weltreichen nach dem Babylonischen Reich kommt. Das geht bis in unsere Gegenwart hinein. Und jetzt hier in Daniel 7 sagt er: Du Daniel, nimm mal die Lupe, guck noch ein bisschen genauer hin, schau, da gibt es noch mehr zu entdecken und zu sehen, was unmittelbar geschehen wird, bevor mein Messias, bevor neutestamentlich gesprochen, der Sohn Gottes Jesus Christus in Macht und Herrlichkeit zurückkommen wird. Da wird es ein Reich geben, das ganz, ganz anders ist, das in seiner Bösartigkeit auftreten wird. Und wir wissen aus dem Neuen Testament, dass Daniel 7 korrespondiert mit einem ganz anderen wichtigen Kapitel im letzten Buch der Bibel, nämlich mit dem Kapitel 13 in der Johannes-Offenbarung. Da taucht noch einmal dieses Thema auf, da taucht noch einmal diese eigenartige Gestalt auf, die mit einem Horn beschrieben wird. Und Horn ist im Alten Testament ein Symbol für eine Macht. Horn hat immer mit Stärke zu tun. Da taucht ein böses, negatives Horn gegen Gott und gegen seinen Christus auf. Und deswegen haben wir im Neuen Testament dann dieses Horn als den Antichristus definiert. Den, der gegen den Christus ist. Das kann der lebendige Gott dem Daniel zu dem frühen Zeitpunkt schon sagen. Das kann er ihm schon sagen, weil dieser Gott dem Daniel dient, der Herr der Geschichte ist. Und allein das ist natürlich für einen Mann wie Daniel ein neuer Höhepunkt seines geistlichen Lebens. Daniel, das war ja unter anderem auch der Politiker. Daniel, das war der Staatsmann im Babylonischen Reich. Daniel, das war der Mann, der täglich unterwegs war auf dem politischen Parkett in diesem großen Weltreich. Und jetzt ist der Daniel plötzlich in einer ganz anderen Perspektive. Er erkennt, alles, was ich als Staatsmann getan habe, ist maximal Maulwurfperspektive. Jetzt, wenn ich zu meinem Gott komme, bekomme ich eine Adlerperspektive. Gott zeigt mir die Dinge aus seiner Sicht. Und er, Daniel, bekommt in dem Wahrnehmen dieses eindrucksvollen Bildes eine innere Entkrampfung. Der Druck seines Lebens lässt nach, weil er nicht mehr nur in der kleinen Karo-Welt eines Maulwurfs unterwegs ist, sondern weil er, der Daniel, sehen kann: Mein Gott hat alle Dinge, absolut felsenfest in seiner Hand. Er, der lebendige Gott aus unserer Perspektive, kann einem Daniel Dinge sagen vor 2500 Jahren, die heute in ihre Erfüllungsebene hineingehen. Und wir dürfen dieses Wort annehmen und entdecken, darauf kann ich mich verlassen. Darauf kann ich mich verlassen. Das ist ja das absolut Entscheidende in unserer Zeit heute. Das ist ja das Wesentliche. Wem trauen wir denn noch? Wem trauen wir denn noch? Und da taucht ja mit diesem Antichristus eben auch ein ganz besonderer Geist auf, nämlich der Geist der vielen Wörter. Der Geist der vielen Wörter. Und mit seinen Wörtern bestimmt und lenkt und fühlt er die Herzen, die Köpfe und die Entscheidungsprozesse, so wird er uns hier beschrieben. Und dem Geist der vielen Wörter entgegensteht der Geist des Wortes. Das ist ein großer Unterschied. Dem Ungeist der Wörter sind wir alle Tag für Tag ausgesetzt. Und das je länger, desto mehr. Und können kaum mehr sortieren. Und deswegen dürfen wir, die wir an Jesus Christus glauben, uns zurückziehen auf den festen Boden des Geistes des Wortes. Erinnern wir uns, was Jesus uns gesagt hat? Er hat uns gesagt, Himmel und Erde werden vergehen. Meine Worte, die vergehen nicht. Daniel, tief durchatmen. Daniel, komm runter. Daniel, komm aus deinem aufgeregten, alltäglichen, durch die Welt gejagt und gepeitscht werden. Komm runter. Ich, der lebendige Gott, habe das alles in der Hand. Ich habe das alles im Griff. Tief durchatmen. Auf Gott ist Verlass. Er ist der Herr der Geschichte, der Vergangenheit und der für uns vollkommen dunklen Zukunft. Im großen Stil und im individuellen. Deswegen gibt er uns solche Kapitel. Es ist das Gefühl, wie wenn man aus der Ebene und Fläche plötzlich auf einem Alpengipfel steht. Und dieses Durchatmen aufgrund der Perspektive, die schenkt uns Gott an diesem Abend für die vor uns liegende Woche. Tief durchatmen. Ich habe alles im Griff. Das Zweite, was wir hier haben, ist ja nicht ein Blick mit der Lupe, sondern das Zweite, was wir haben, ist klassisch ein Blick in die Sonne. Das macht man normalerweise nicht, weiß ich. Aber es ist das beste Bild für das, was hier passiert. Denn Daniel sieht etwas ganz Erstaunliches. Er sieht nicht nur die Abfolge dieser Tierreiche mit all dem, was dazugehört und dem Zehnerclub und dem Horn und all dem Gruseligen, Schwierigen und Bedrängenden, sondern er sieht, ich sah, wie Throne aufgestellt wurden. Er, Daniel, hat diesen absoluten Vorzug, einen Blick in den Himmel werfen zu können. Das ist natürlich etwas Außergewöhnliches. Und Gott schenkt das dem Daniel eben nicht als eine Privatvision, nett, sondern er schenkt es dem Daniel für alle, die das Wort Gottes lesen seit 2500 Jahren. Und wenn wir das hier uns anschauen, dann entdecken wir, dass hier Gott auf eine ganz besondere Art und Weise beschrieben wird. Einmal, wenn Throne aufgestellt werden, heißt das erst und eindeutig, es wird regiert. Es wird regiert. Es ist kein Vakuum da. Wir haben ja manches Mal den Eindruck, weiß eigentlich noch irgendjemand, wer was wo tut? Hat eigentlich immer noch irgendwie den Überblick? Hat einer noch das im Griff, welche Mächte und Systeme sind denn da? Und wir stehen ein bisschen hilflos daneben. Und deswegen zeigt uns Gott, es sind Throne da. Und auf dem Thron sitzt der eine. Der eine, der wird beschrieben, das mag irritieren, der eine wird beschrieben, durch die Übersetzung, er ist uralt. Und nachdem, wie sie jetzt ticken, ticken sie falsch. Wenn sie jetzt denken, dass da Gott mit dem Rollator ankommt und im geriatrischen Endstadium nochmal gerade auf den Thron gehievt wird, dann kann ich sie beruhigen, nein, nein, nein. Was heißt uralt? Uralt heißt im Denken der Bibel, der hat Zeit. Der hat Zeit. Das, was wir alle nicht haben, das hat Gott. Wir alle sind begrenzt. Wir alle erleben es durchzurinnen. Das rinnt durch. Und der Tag ist weg und jetzt ist der Abend noch da, da ist der Sonntag auch schon wieder weg und der Montag ist gefühlt auch schon fast weg und wir haben keine Zeit. Gott hat Zeit. Gott hat Zeit. Und deswegen heißt es in dieser Beschreibung, und er setzte sich. Wenn man sich setzt, hat man Zeit. Wir stehen rum, wir haben den Kaffee to go. Schnell weiter, 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 weiter. Und Gott sagt, ich setze mich. Merken Sie etwas? Kommt das bei Ihnen an? Entdecken Sie was hier das Wort uns sagen möchte, uns deutlich machen möchte. Du, mein lieber Glaubender, im alten Bund und du, mein Jesus-Nachfolger im neuen Bund, dein Gott sitzt auf dem Thron. Er sitzt auf dem Thron. Und er hat absolut keinerlei Sorge, die Weltgeschäfte zu seinen Zielen hinzubringen. Er ist rein und weiß wie Schnee, Feuerflammen, ein Bild für das Gericht und hat ein unendliches Thronpersonal um sich herum. In der hebräischen Sprache haben wir ein bisschen Schwierigkeiten, große Zahlen auszudrücken. Und deswegen kann man das nur mit der Multiplikation nehmen. Und wenn Sie 10.000 mal 10.000 nehmen, dann entdecken Sie, Sie sind bei 100 Millionen gelandet. Das ist schon eine erstaunliche Höhe für Thronpersonal. Nur Personal. Nur Personal. Und dieses Bild, das soll Ihnen ein Stück die Herrlichkeit unseres Gottes vor Augen stellen. Ein Stück die Herrlichkeit unseres Gottes vor Augen stellen, damit wir ihn nicht zu klein und zu wackelig und zu unsicher denken und annehmen. Dieser Gott, er regiert. Er regiert. Und das, was dieser Gott im Großen und Ganzen tut, das tut er, so hat uns das Jesus gelehrt, auch im ganz kleinen und Detail. Das ist ja für uns etwas unglaublich Bewegendes. Dass dieser Gott, dem das Universum dient, gleichzeitig so in den Mikrokosmos reinkommen kann, dass er, um das Wort von Jesus zu zitieren, die genaue Anzahl meiner Haare immer weiß. Er ist bis ins Detail meines Lebens, sagt Jesus, bestens informiert. Raus aus der Maulwurfperspektive, rein in die Adlerperspektive. Andere Horizonte. Oh mein Gott, wie oft habe ich mich zusammengeschnurrt gefühlt. Wie oft habe ich mich verlassen gesehen. Wie oft denke ich, das Ganze läuft alles aus dem Ruder. Und Gott sagt mir, mein Kind, nein, nein. Ich habe die Geschichte voll im Griff. Mein Wort ist absolut verlässlich. Und wenn du mich auf meinem Thron sitzen siehst, dann kannst du beruhigt sein, dass ich alle Dinge des großen und eines kleinen Lebens im Blick habe. Jetzt kommt ein dritter Blick. Und der dritte Blick in Daniel 7, das ist, denke ich, mit fast der wichtigste. Denn hier in Daniel 7 taucht jetzt tatsächlich völlig überraschend eine weitere Figur am Thron auf. Das ist natürlich jetzt für uns neutestamentlich geprägte Jesus-Leute etwas unglaublich Schönes. Dass im Alten Testament wir einen so schönen Blick auf Jesus kriegen. Denn das ist doch Jesus. Natürlich ist das Jesus. Ich sah in diesem Gesicht in der Nacht und siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels wie eines Menschensohn und der gelangte zu dem, der uralt war und wurde vor ihn gebracht. Das ist Jesus. Daniel, der vorchristliche Prophet, hat in dieser prophetischen Schau einen Blick auf Jesus getan. Wow. Das ist genau das, was wir miteinander bekennen. Wir bekennen das doch, dass er, der Sohn Gottes, ins Fleisch gekommen ist, dass er Mensch geworden ist. Ja, 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 aber dass er immer schon war. Er war immer schon. Bei wem? Bei dem Uralten. Bei Gott. Und das, was er hier von Daniel gesagt wird, siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels, das hat Jesus selbst zitiert. Wir stehen unmittelbar vor der Passion und Karwochenzeit und in dem Prozess, der in Jesus gemacht wurde, sind die Dinge nicht so gelaufen, wie der geschäftsführende Hohepriester das geplant hatte. Er wollte es eigentlich sauber und glatt durchlaufen lassen mit diesem Rabbi Jesus und ihn wegschaffen. Aber die Zeugen hatten sich widersprochen, das funktionierte alles nicht so. Da hatte er hatte nur noch eine letzte Trumpfkarte. Der geschäftsführende Hohepriester sagte, sag es uns doch, ob du dieser Sohn Gottes bist. Und daraufhin sagt Jesus, ja, du sagst es. Und ihr werdet ihn kommen sehen mit den Wolken des Himmels. Das ist Daniel 7. Jesus selbst zitiert Daniel 7. Dass das in dem gleichen Moment logischerweise sein Todesurteil war, das ist ein anderes Kapitel. Aber Jesus identifiziert sich mit Daniel 7. Und in Daniel 7 haben wir auch die Redeweise, die wir kennen. Nämlich, dass davon die Rede ist, dass er der Menschensohn heißt. Und wir wissen, dass das eine der Hauptweisen ist, wie im Evangelium Jesus bezeichnet wird. Der Menschensohn. Dieser ganz neue Mensch, den Gott schaffen möchte, durch Jesus, durch sein Kommen, durch sein Sterben, durch sein Auferstehen, gibt es jetzt für uns die Menschen die Möglichkeit, ein neuer Mensch zu werden. Durch den Menschensohn, durch Jesus. Da taucht Jesus auf. Da taucht Jesus auf, mitten im Alten Testament steht er da vor uns. Und wenn wir ihn da sehen, dann merken wir, dass er nun vorhat zu kommen, wie lesen wir es, mit den Wolken. Und natürlich sind Sie bibelfit genug, um zu wissen, das ist kein meteorologisches Ereignis. Da kommt nicht irgendein kleines Cumuluswölkchen vorbei und da sitzt dann der Herr Jesus drauf. Sondern wenn davon die Rede ist, dass er mit den Wolken kommt, ist es einer der ganz starken Ausdrücke im Alten Testament für diese Shechinah, für diese Herrlichkeitswolke Gottes, mit der er in der Präsenz Gottes auftritt und wiederkommt, sichtbar wiederkommt. Er wird kommen mit den Wolken, ist eine der großen Aussagen im Neuen Testament für die Wiederkunft Jesu. Es heißt in diesem Text zudem, dass er nicht nur der Menschensohn heißt, sondern dass er auch zu dem Uralten gebracht wird, dass er unmittelbar bei dem Uralten seinen Platz hat. Er ist zu Rechten Gottes, sagen wir. Er ist zu Rechten Gottes. Und er ist jetzt der, von dem es heißt, dass er der Kommende ist. Das ist sein Haupttitel. Und damit sind wir bei dem, was uns heute an Jesus in ganz besonderer Weise bewegen darf. Dass er einen Titel hat, mit dem er uns trösten will und uns ermutigen will. Er ist der Kommende. Jesus ist nicht der in der Statik, in der stoischen Ruhe Verharrende, sondern über seinem Leben steht das als Titel. Er hat das als Titel, das ist sein Programm. Er ist der Kommende. Wir denken immer, der ist irgendwo in einem Art Wartezustand. Das zeigt uns die Bibel so nicht, sondern sie beschreibt ihn als den, der unterwegs ist, auf dem Weg ist zu uns. Er ist der Kommende. Darf ich Sie ganz kurz in eine Mini-Passage aus dem Alten Testament hineinnehmen? Josua war vor Jericho, hatte riesige Angst, wie das werden sollte. Und dann taucht plötzlich eine Gestalt auf. Es ist im Alten Testament eine Verdeutlichung von Jesus. Jesus steht bei Josua. Und Jesus sagt diesem Josua nur einen Satz, im Hebräischen Atapati. Das heißt, jetzt bin ich da. Jetzt bin ich da. Jetzt bin ich der Gekommene. Jetzt bin ich da. Verstehen Sie, das ist Ihr Gott für diese Woche. Das ist Ihr Gott für diese Woche. Und das ist nicht Maulwurf, das ist Adler. Das sieht man nicht von unten. Da sieht man nur das Irdische, nur diesen Maulwurfshügel. Das sieht man nur von oben. Und jetzt wissen Sie ein klein wenig, warum es in der Bibel nicht nur Hänschen klein gibt, sondern auch eine Partitur von Johann Sebastian Bach Sonaten, wo wir zuerst denken, oh nein, aber eigentlich sagen müssen, auch vielen Dank, mein Gott. Vielen Dank. Vielen Dank, dass du mich aus der Perspektive des Maulwurfs, die mich so bedrängt und so klein macht und mich so zusammenschrumpfen lässt, und mich so sorgenvoll in die nächsten Tage hineinschauen lässt, in die Perspektive bei dir mit hineinnimmst, als eines Adlers, der mir sagt, mein Kind, die Geschichte der Gegenwart und der Zukunft ist bei mir absolut gut aufgehoben. Verlass dich auf meine Worte. Mein Kind, sieh den lebendigen Gott auf dem Thron sitzen und atme tief durch. Und mein Kind, schau dir Jesus an. Und dieser Jesus ist für dich, auch in diesen Tagen, die da sind, mit einer Beschreibung am besten qualifiziert. Er ist der Kommende. Und dann halten wir in diesen Tagen Ausschau, wo er in unser Leben hinein sagt, übrigens, ich bin jetzt da. So, mit dem Horizont gehen wir in eine neue Woche mit unserem Gott. Amen.